Köln, Rheinland, Karneval. Da mag es vorkommen, dass sich Menschen kennenlernen und ein junges Mädchen ein Jahr später weinend bei seiner Mutter sitzt und sagt, jetzt hat er mich schon wieder betrogen. Und sie sagt, ja, Augen auf, ihr habt euch im Karneval kennengelernt, du wusstest, wie er sich verhält, jetzt wundere dich nicht, dass es so ist. Jemand stellt einen Arbeitnehmer ein, er kennt die ganze Familie schon seit Generationen aus seinem Dorf. Und als es dann zu Unterschlagung kommt und schlechter Arbeit, sagen alle, jetzt tu nicht so, du hast es doch wissen können, du kennst doch die Familie. Ist das unrealistisch? Ist das unfair? Letztes Wochenende hatten wir ja am letzten Sonntag die Verse davor aus der Feldrede von Lukas. Da ging es natürlich auch darum, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Urteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Darf ich jetzt solche Urteile aussprechen oder nicht? Darf ein Christ Situationen beurteilen? Ich meine, wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann muss ich die ja aufgrund einer Tatsachengrundlage fällen. Das heißt, ich muss sehr wohl gucken, wie ist die Situation? Ich muss sie analysieren und muss auch Menschen innerhalb dieses Vorgehens analysieren. Ich muss sie natürlich beurteilen, nicht nur im Rahmen eines Führungszeugnisses oder eines Mitarbeiterjahresgesprächs. Ich kann nur entscheiden, wenn ich diese Situation auch analysiert habe. Oder? Wie soll es anders gehen? Erst recht, wenn ich Prozesse verbessern möchte. Ich kann nur Dinge verbessern, wenn ich sie analysiert habe. Und das hängt mit Urteilen zusammen. Ist es so gut oder ist es so gut? Ja, und dann taucht bei Lukas der Satz auf, du sollst nicht urteilen. Und ein paar Sätze weiter benutzt Jesus eine ganze Fülle von Werturteilen. Die Feststellung, du bist ein blinder Kerl, du siehst ja nichts, ist eine Pauschalisierung, ist eine Beleidigung. Sagen Sie doch mal zu jemandem, du bist blind. Oder in der bayerischen Variante, du blinder Hund. Da geht das Herz auf, da entsteht sofort Beziehung, da ist Sympathie im Raum. Versuchen Sie es mal. Oder wenn ich schon zu jemandem sage, das ist der Meister und du bist kein Meister. Beurteilung. Du hast es nicht drauf. Du bist nicht der Chef. Du bist nicht der größte Elefant hier im Stall. Oder diese Geschichte mit dem Balken. Pauschale Unterstellung, ihr alle habt so einen Balken im Kopf. Jeder von euch. Bis hin zur Feststellung, faule Früchte kommen aus einem bösen Herzen eines bösen Menschen, der Böses tut. Wie ist denn das? Dürfen Christen jetzt richten und urteilen oder gar nicht? Wie soll ich mich denn bitte schön verhalten? Irgendwie muss ich doch die Situation beherrschbar machen. Das Alte Testament, die erste Lesung, die wir gehört haben, die Lesung aus dem Weisheitsbuch Jesus Sirach, Kapitel 27, hat insgesamt drei Bilder gebracht, die eine gute Antwort sein können, was das ist mit dem Evangelium heute. Das erste war dieser berühmte Sieb. Wenn Sie geneigte Gottesdienstbesucher sind, dann hat Ihnen mindestens schon jeder fünfte Pfarrer was vom Sieb des Sokrates erzählt. Den kennen Sie auch, oder? Als jemand etwas erzählen wollte, sagte Sokrates, stopp, hast du es denn überhaupt schon geprüft? Ja, was denn? Hast du dein, das, was du mir erzählen willst, durch das, die drei Siebe durchgegeben? Welche drei Siebe? Ja, zuerst mal den Sieb der Wahrheit. Das, was du mir erzählen willst, ist das wirklich wahr? Ja, und das zweite Sieb? Das zweite Sieb ist das Sieb der, wissen Sie es? Güte. Ist eine Sache gut, die du mir erzählen möchtest? Weil Schlechtes möchte ich von dir gar nicht hören. Schlechte Sachen. Wie oft erzählen sie Gutes eigentlich? Also ich nicht so. Ich neige auch eher dazu, das Kritische zu betonen und das bloßzulegen, was andere nicht auf die Reihe kriegen. Und das dritte Sieb, sagt Sokrates, ist das Sieb der Notwendigkeit. Ist das, was du mir jetzt erzählen willst, wirklich notwendig? Und mit diesen 3 Sieben werden Gespräche ziemlich dünn, weil das, was wir erzählen, ist im Regelfall weder wahr, noch gut, noch notwendig. Aber hier, Jesus Sirach benutzt einen anderen Sieb, der sagt, wenn du eine Sache in einen Sieb schmeißt und schüttelst, bleibt der Unrat zurück, und zwar der Unrat der Gedanken. Kannten Sie den Spruch? Also ich kannte ihn noch nicht, obwohl ich ihn garantiert schon einige Male im Gottesdienst gehört habe. Das heißt, ja, was heißt das? Sie kennen das alle. Je besser ich einen Menschen kenne, desto mehr fallen mir seine Fehler auf. Ja? Dann fällt mir nichts mehr durchs Raster. Hast du schon wieder gestern vergessen, die Zahnpastatube zuzumachen? Deine Socken gehören nicht hierhin, sondern in diesen Behälter da drüben. Jetzt war ich eine Woche nicht da und keiner hat den Biomüll rausgebracht. Wenn du zur Tür unten reingehst, riechst du das schon? In welchem Haushalt wohne ich denn? Wer hat denn bitte schön meine Kinder erzogen? Kennen Sie das? Dann fällt nichts mehr durchs Raster. Und beim Denken ist es genauso. Ich erkenne, was denkt da so jemand? Unsere wunderbare Defizitkultur. Ich beurteile Menschen nach dem, was sie nicht können. Kleiner geistlicher Gedanke. Es ist nicht verkehrt zu sehen, was Menschen nicht können oder was Menschen falsch denken. Nur meine Aufgabe als Christ ist nicht, es bloßzustellen, sondern in die Fürbitte zu gehen. Wenn du feststellst, jemandem fehlt Sensibilität, kannst du ihn natürlich anbrüllen. Du unsensibles Stück Mann. Du kannst aber auch ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, mach dem Mann das Herz weich. Öffne ihn. Schenke ihm Achtsamkeit, die er nicht hat. Das wäre der christlichere Weg. Das Sieb. Das zweite Bild ist noch lustiger, haben Sie es im Ohr? Der Brennofen prüft Töpferware und die Erprobung des Menschen geschieht in der Auseinandersetzung mit ihm. Brennofen, Töpferware. Haben Sie gebrannte Sachen zu Hause? Das hat damit zu tun, dass die Qualität sowohl von Mauerziegeln als auch von Steingut im Haushalt höher wird, je höher die Brenntemperatur ist. Das teurere Geschirr ist mit einer höheren Temperatur gebrannt. Und so ist die Erprobung eines Menschen an dem anderen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir uns in Konflikten aneinander reiben. Hat also auch nichts mit dem Beurteilungsverbot zu tun. Ich habe in meinen freien Tagen was sehr Interessantes gelesen, wusste ich auch nicht. Wissen Sie vielleicht noch diese Biosphäre-Reservat-Experimente aus den 90ern? Da wollte man sich vorbereiten auf die Marsreise und hat dafür Biosphären gebaut, um zu gucken, ob es möglich ist, abgeschottet eine kleine Atmosphäre zu erzeugen, wo man Lebensmittel erzeugen kann, Sauerstoff, wo Menschen autark leben können. Da sind die Bäume umgefallen. Denn ein Baum, der keinen Wind bekommt, in so einer Glaskuppel gibt es keinen Wind, der schießt hoch, bis er so schwer wird, dass er einfach umfällt, weil er keine Wurzeln hat. Die Wurzeln wachsen nur, wenn der Baum im Wind strapaziert wird. Ich habe gelesen, dass kleine Kinder infragibel sind, unzerbrechlich. Also bildlich gesprochen, man kann kleine Kinder runterschmeißen oder runterfallen lassen, die gehen nicht sofort kaputt. Die halten das meistens aus. Und die halten das auch psychisch aus, weil sie nämlich immer ihren Horizont erweitern, dann wieder ein Frustrationserlebnis bekommen, heulen, zurückkrabbeln zur Mutter, um dann bei der nächsten Erkundungsrunde den Radius noch zu vergrößern. Brenntemperatur im Ofen erhöht deinen Wert. deine Widerstandsfähigkeit als ein Kriterium, was in der Bibel auftaucht. Ich darf also durchaus Menschen einschätzen nach dem, was sie eingesteckt haben, und ich darf auch durchaus jemand sein, der andere Menschen herausfordert, sie in Konflikte schickt, vielleicht auch Konflikte auslöst, weil das nicht einfach nur eine Zerstörung der wunderbaren christlichen Harmonie ist, sondern weil durch eine höhere Brenntemperatur der Mensch tiefere Wurzeln bekommt. Ist doch schön zu hören, oder? Und das dritte Bild hat auch mit Urteil, Grenzen von Urteilen, wie gehe ich mit Menschen um, zu tun. Das ist nämlich das Kriterium der Fruchtbarkeit. Ich kann an dem, was ein Baum für Früchte bringt, erkennen, was es für ein Baum ist. Also wenn ich, wie zum Beispiel ich, im Regelfall nicht in der Lage bin, einen Birnbaum von einem Apfelbaum zu unterscheiden, vielleicht können Sie das, ich kann es nicht immer, dann muss ich einfach nur lang genug warten, bis die Früchte reif sind. Weil eine Birne von einem Apfel unterscheiden, das kann ich. Das darf ich also auch mit Menschen machen. Ich darf sie an dem, Helmut Kohl, was hinten rauskommt, einordnen und beurteilen. Und da kommt immer in der Kirche dieser wunderbare Satz von Martin Buber: Erfolg ist kein Name Gottes. Also es geht nicht um Erfolg, um Fruchtbarkeit in der Kirche. Ist natürlich bezogen auf Jesus Quatsch, weil Jesus permanent von der Fruchtbarkeit redet. Vom Sämann 30, 60, 100-fach. Wir sollen Frucht bringen, sind aufgefordert, dazu Frucht zu bringen. Aber die Frucht, meine Lieben, ist nicht immer nur quantitativ an der Menge zu messen. Wenn du dein eigenes geistliches Leben anschaust, ist die Frucht vor allem eine Frage von Qualität, nicht von Quantität. Also wenn du fruchtbar bist in deinem geistlichen Leben, dann wächst deine Freude am Glauben, dann wächst dein Interesse an Jesus, dann wächst deine Lust auf Zeit mit ihm, dann wächst dein Wissen aus der Bibel. Das ist wie, wenn Männer Fußball gucken. Wenn sie sich dafür interessieren, geht schon noch ein Spiel mehr. Und wenn sie sich nicht auf das nächste Spiel freuen, dann haben sie offensichtlich kein Interesse am Fußball. Und so ist es auch mit dem Glauben. Ich kann sehr wohl die Qualität von Pastoral daran messen, ob Menschen innerlich in ihrem Glauben wachsen, in ihrer Fähigkeit, sich sprachlich auszudrücken, mit anderen darüber zu reden, auch Leute einzuladen, mitzukommen. Fruchtbarkeit. Die Temperatur, in der du gebrannt wurdest, das Sieb, in dem das ein oder andere hängen bleibt, alles das sind Dinge, wo Prüfung stattfindet. Und Jesus Sirach schließt das Ganze ab mit dem Satz: Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht hast, denn das ist die Prüfung für jeden. Also erst nachdenken, bevor du Menschen irgendwelche Türen öffnest. Oder wie es auch in den Sprüchen heißt: Prüfe deinen Freund, bevor du ihn auswählst. Ich finde das alles sehr, ja, freundlich. Es ist also nicht so pauschal richtig, du Christ, hör auf zu urteilen, sondern es ist die Frage, wie ich es tue. Ich muss Menschen Zeit geben. Ich möchte nämlich auch gerne Zeit haben. Meine Mitbrüder wissen das, dass ich sie zu oft hetze. Ich hätte es gerne, wenn Menschen mit mir freundlich und geduldig umgehen, wenn sie mir Zeit lassen, bei ihnen anzukommen. Und ich hätte sehr gerne, dass Menschen unterscheiden können zwischen der Sachfrage und der persönlichen Frage. Ich kann sehr wohl völlig unterschiedlicher Meinung sein, ob es jetzt politisch ist oder Gesundheit oder sonst was, und trotzdem wertschätzend und positiv mit jemandem umgehen. Das ist das, was ich mir wünsche. Wenn Sie den Satz hören, urteile nicht, versuchen Sie vielleicht daran zu denken, versuche den anderen anzunehmen und wertzuschätzen, auch in seiner Andersartigkeit. Und dann passt da auch der letzte Satz aus dem Evangelium dazu: Wovon das Herz überfließt, Davon spricht dein Mund. Man hört ganz genau, ob du Wertschätzung vor einem anderen Menschen hast, an der Art und Weise, wie du sprichst, oder ob du nur harte Kritik für ihn hast. Wir sind Christinnen und Christen, Jüngerinnen und Jünger unseres Herrn Jesus Christus, und unser Mund sollte überfließen von wertschätzenden Worten. Es ist schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, dich zu sehen, auch wenn du manchmal ein bisschen Kummer bereitest. Amen.